Es wird einfach im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit unumgänglich sein. Ja, es wird am Ende des Tages, und das ist nebst den ganzen technologischen Aspekten, es wird einfach ein immenser Kostenfaktor sein, der da mitspielt und der letzten Endes dazu führt, da, wenn man das Thema zu lange ignoriert oder ausklammert, dass man nicht mehr wettbewerbsfähig ist in der eigenen Preisstruktur.
Die ZukunftsmacherInnen. Organisation und Führung neu denken.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Specials KI und Führung. Mein Name ist Janina Reitschmid. Ich bin Beraterin der OSB International und neugierig darauf, wie KI Organisationen verändert. KI wird ja oft in großen Visionen oder düsteren Szenarien diskutiert. Mein heutiger Gast Doris Steinkogler schaut mit einem realistischen und pragmatischen Blick darauf, was KI für unsere Arbeitswelt bedeutet. Sie ist CEO der Siemens Personaldienstleistungen und daher hat sie spannende Einblicke in den Arbeitsmarkt, auf Organisationsentwicklung und sie hat Antworten auf die Frage, was Führung in einer zunehmend technologisierten Welt tatsächlich heißt. Genau deswegen freue ich mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen, Doris. Erzähl doch ein paar Worte über dich und vielleicht auch eine persönliche Anekdote, wo dich das Thema KI zuletzt besonders beschäftigt oder überrascht hat.
Herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich, dass ich dabei sein darf. Wie du schon erwähnt hast eingangs, in meinem Unternehmen geht es um Menschen. Das tut's grundsätzlich überall. In der Personaldienstleistung sind Menschen aber auch Kern des Geschäftsmodells an sich. Und das führt dazu, dass Fragen rund um das Zusammenspiel von Mensch und KI auf ganz besonders emotionale Weise auch bewegen. Beispiele aus der letzten Zeit. Ein sehr viel diskutiertes Beispiel in unserer Branche ist natürlich der Einsatz von KI in Recruiting-Prozessen. Und es wäre irgendwie sehr naheliegend zu denken, naja, ganze Vorselektion, Lebenslauf-Screening etc. könnte doch ausschließlich von KI gemacht werden heutzutage. Es ist schlichtweg so, dass es nicht erlaubt ist. Also der EU-AI-Act untersagt das ganz, ganz klar, dass in hochsensiblen Bereichen, Verarbeitung von personenbezogenen Daten und so weiter, ausschließlich KI entscheidet. Das wissen viele nicht. Das ist natürlich irgendwo ein Showstopper und wenn man so möchte, ein etwas negatives Beispiel. Es gibt aber auch wahnsinnig viele positive Beispiele. Ja, um vielleicht ein ganz aktuelles zu nennen, wir haben jetzt sehr viele Onboarding-Prozesse umgestellt, verwenden dort KI, arbeiten mit Avataren, mit sehr niederschwellig zugänglicher Software. Ja, und vielleicht zuletzt noch wirklich überraschend und faszinierend ist mittlerweile die Geschwindigkeit der Entwicklungen. Also wir haben gerade vor 2 Tagen in einer Runde wieder Einblicke bekommen über die letzten Entwicklungen in der Agentic AI, die uns bei Siemens sehr beschäftigt. Und darauf können wir gerne noch ein bisschen näher blicken später.
Jetzt hast du ja schon gesagt, ihr beschäftigt euch viel mit dem Thema. Wo würdest du denn beschreiben, dass dein Unternehmen gerade bei der Einführung von KI steht?
Ehrlicherweise eher am Anfang, so wie ich das bei den meisten Unternehmen einschätzen würde. Ich denke, in den internen Arbeitsabläufen, in den sehr naheliegenden, was die Verwendung, was Suchen betrifft. Es gibt bei Siemens auch wie in vielen Unternehmen natürlich eine ähnliche Version von ChatGPT mit entsprechender Datensicherheit. Da sind wir ganz gut unterwegs. Ich glaube, wo noch zu wenig Augenmerk derzeit liegt, ist tatsächlich auf digitalen Services und Geschäftsmodellen an sich. Also wie kann KI in unseren Services und Portfolios zu Kundinnen und Kunden hin eingesetzt werden? An der Ecke gilt sicher noch mehr zu tun.
Und du als CEO, was hast du in deiner Rolle da beigesteuert, damit diese Einführung startet, voranschreitet? Was hat deine Rolle da sozusagen bezweckt?
Ja, ich glaube, wie immer ist es natürlich Aufgabe des Managements, Zeit und Raum zu geben, ja, das Bewusstsein zu schärfen. Ich glaube, an der Ecke passiert sehr viel, ja, klarerweise, was jetzt Learnings betrifft, Bewusstsein der Mitarbeitenden. Was wir jetzt neu eingeführt haben, ist eben auch dedizierte Rollen rund ums Thema KI, denen auch Zeit gegeben wird, auszuprobieren. Ich denke, das ist schon in einer deiner früheren Folgen auch intensiv besprochen worden. Es ist im Gegensatz zu anderen Themen schwer zu beschreiben. Es gibt nicht die klassische Rollenbeschreibung, die klassischen Aufgaben, die zu erledigen sind. Es braucht Zeit und Raum, um auszuprobieren und zu lernen und diese Rollen zu schaffen, ist gerade das Thema. Weiters geht es natürlich auch darum, die Führungskräfte auszustatten mit dem nötigen Wissen. Hier starten wir intensiv rein in Lernangebote und ja, die Hoffnung ist, dass alle mit Neugier auf das Thema zugehen.
Das heißt, wenn ich dir zuhöre, ist das so eine Mischung aus Raum für Ausprobieren und Experimentieren geben. Gleichzeitig aber schon auch drauf schauen, dass das Ganze ordnungsgemäß läuft. Also du hast jetzt gerade vorhin erwähnt, ihr habt ein eigenes ChatGPT, das auch Sicherheitsrichtlinien bestimmt. Also so ganz frei ausprobieren mit schauen wir halt einmal, auch wieder nicht.
Ich glaube, das ist der sensible Umgang mit den Daten. Das ist bei uns allerdings nicht neu in der Branche oder jeder, der tagtäglich mit personenbezogenen Daten arbeitet, kennt die Thematik. Frei ausprobieren, gerne mit unverfänglichen Informationen, mit öffentlich zugänglichen Daten, die auch so klassifiziert sind im Unternehmen. Und dann natürlich, je sensibler es wird, desto vorsichtiger, weil trotzdem diese Personendaten eines unserer höchsten Güter sind. Ja, diese ständige Abwägen zwischen Datenschutz und schneller Abwicklung, das ist ein Balanceakt, über den man sich häufig unterhalten muss tatsächlich.
Was ist denn aus deiner Sicht der richtige Zeitpunkt, um jetzt in KI zu investieren? Also du sagst, das ist vorsichtig, man muss schauen. Was spricht vielleicht auch dafür, mal abzuwarten?
Also globale Player wie Siemens sind natürlich an der Stelle seit langem intensiv damit beschäftigt, sind auch federführend unterwegs, was man in der M&A-Strategie auch sehr gut nachvollziehen kann. Ich sehe das auch so, dass Großkonzerne da ja auch stellvertretend für viele andere lernen und forschen, nicht nur in der KI, auch in anderen Gebieten. Aus Sicht jetzt eines kleinen oder mittleren Unternehmens kann es natürlich wesentlich mehr Sinn machen, abzuwarten. Abzuwarten nicht im Sinne von den Kopf in den Sand zu stecken, komme ich gleich noch drauf zu sprechen, sondern im Sinne von ganz bewusst diese Make-or-Buy-Entscheidungen auf einen späteren Zeitpunkt zu verlagern. Ja, also ich denke, wenn ein kleineres Unternehmen die Organisation, das Team gut vorbereitet und dann zu einem späteren Zeitpunkt auf diesen Zug aufspringt, kann das durchaus eine sehr smarte Entscheidung sein. Ja. Was mich allerdings etwas sorgenvoll stimmt in diesem Zusammenhang ist, wie es medial berichtet wurde, gerade unlängst, dass 80% der österreichischen Unternehmen KI bewusst nicht einsetzen möchten. Das ist natürlich im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit, auf die Standortattraktivität durchaus bedenklich. Und ich frage mich, wo da die Gründe liegen. Ja, weil wenn es eine bewusste Entscheidung ist, dann gibt es ja da offensichtlich wahnsinnig viel Skepsis, Angst, Unwissen und dem zu begegnen wird sicher eine spannende Herausforderung.
Und wenn du sagst, du glaubst, es ist wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit und die Attraktivität des Standorts, warum nimmst du denn an, dass es so wichtig ist? Also davon auszugehen, dass viele jetzt auch zuhören, die sich vielleicht bewusst dagegen entschieden haben. Warum denkst du, dass das eine falsche Entscheidung ist?
Ich glaube einfach, wenn man sich die Zahlen anschaut, in die Richtung, in die es gehen wird, ja, es wird einfach im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit unumgänglich sein. Ja, es wird am Ende des Tages und das ist nebst den ganzen technologischen Aspekten, für die kann man sich interessieren oder auch nicht. Ja, es wird einfach ein immenser Kostenfaktor sein, der da mitspielt und der letzten Endes dazu führt, da, wenn man das Thema zu lange ignoriert oder ausklammert, dass man nicht mehr wettbewerbsfähig ist in der eigenen Preisstruktur. Also in meiner idealen Welt ist es ja so, dass wir auch, und es wird ganz spannend in Hinblick auf Low- und High-Cost-Countries, ne, auf Location-Strategien von Unternehmen, weil wenn es uns gelingt, ja, sozusagen in der KI federführend zu sein, ist es, glaube ich, auch eine ganz neue Chance für Europa, ne, mit traditionell hohen Lohnkosten, hier wieder wettbewerbsfähiger zu sein, global. Ja, also dieses High-Touch, High-Tech-Element, wenn diese Kombination gelingt, kann es, glaube ich, für Kunden sehr attraktiv sein und das natürlich zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen.
Das ist das, was du mit Kostenstruktur auch meintest, also dass man unter Zuhilfenahme von KI-Systemen, Automatisierung auch wirklich Personalkosten zum Beispiel sparen kann, dort, wo es einfach nicht mehr möglich oder nötig ist. Hast du da konkrete Beispiele auch aus deinem Umfeld oder Beispiele, die du gehört hast, wo du sagst, das wäre jetzt in Europa eigentlich schon aufgeklickt?
Ich glaube, man sieht schon ganz gut oft bei gewissen Dienstleistern, Beispiel jetzt Callcenter, ja, ganz klassisch, so First-Level-Support wird ja größtenteils schon durch KI abgewickelt. Also ich denke nicht mehr, dass man in einem Jahr oder zwei Jahren davon sprechen wird, dass ein First-Level-Support mit menschlicher Intelligenz funktioniert und durch Menschen abgewickelt wird. Von daher, es wird notwendig sein. Ja, und die Frage ist eben immer, wie lange kann man zuwarten? Nochmal zu dem eingangs Gesagten, zuwarten kann eine gute Strategie sein, es zu verschlafen naturgemäß nicht.
Dann stellt sich nur die Frage, wann erkennt man denn den richtigen Einstiegsmoment?
Tja, das ist wohl die Kunst der Unternehmensführung, wie in so vielen Themen. Es sind unternehmerische Risiken, die man hier eingeht. Ja, ich glaube, ganz wichtig ist, immer das Thema bewusst zu entscheiden. Ja, da kann man auch auf die falsche Karte setzen, ganz klar. Da wird es auch in Zukunft Beispiele geben, so wie es sie immer gab. Aber schwierig finde ich sozusagen die Leugnung, ne, des Themas, ne, das nicht wahrhaben wollen, das wird schon an uns vorbeigehen. Ja. Ich erinnere nur an, das Internet wird sich nicht durchsetzen und dergleichen. Da haben sich ja viele schon geirrt.
Mhm. Was hilft denn dir? Du hast gerade gesagt, man muss bewusst entscheiden. Jetzt bist du in einer Entscheidungsrolle. Was hilft dir, diese Risikoabwägung zu treffen, beziehungsweise auch zu einer Entscheidung zu kommen in dem Thema?
Ich glaube, am Anfang sollte die Frage stehen, die sinnvollerweise vor jeder Entscheidung steht, nämlich welches Problem möchte ich denn lösen? Ja, und ist es ein aktuelles Problem oder ist es ein Problem, das ich antizipiere und erst in der Zukunft sehe? Und ja, mit dieser Fragestellung immer wieder zu schauen, hilft es uns aktuell Kosten einzusparen? Gibt es einfach Dinge, die müssen wir tun, weil es jeder tut? Auch diesen Effekt gibt es sehr oft. Ne? Also wenn ich sage, ich bin State of the Art unterwegs, gibt es einfach Dinge, die muss ich tun, selbst wenn sie sich noch nicht rechnen. Ja, aber das ist auch eben ein Einzahlen in zukünftige Prozesse. Ja.
Schauen wir vielleicht mal auf die Organisation. Jetzt führst du ja auch ein größeres Team. Und mich würde noch interessieren, wenn du da jetzt beobachtest, KI trifft quasi auf deine Organisation. Wie verändert denn das ganze Thema deiner Meinung nach die Art, wie Organisationen organisiert sind? Also was verändert sich an Entscheidungen, an Dynamiken, an Kommunikation? Punkt, Punkt, Punkt.
Aktuell erlebe ich es tatsächlich so, dass die KI ausschließlich unterstützt. Ja, also Menschen holen sich in ihrem Arbeitsalltag punktuell und gezielt Unterstützung durch KI-Lösungen. Dadurch werden Dinge schneller, ja, man erspart sich Aufwand, so wie wir das auch im privaten Umfeld erleben. Was ich für die Zukunft sehe, und das ist ein sehr spannendes Thema, wenn man Richtung Agentic AI blickt, ist tatsächlich, wie bilden wir Organisationsstrukturen, Kommunikationskanäle, um diese parallele Hierarchie, würde ich es fast nennen. Es gibt auf der einen Seite die Hierarchie der Menschen, wie wir sie heute kennen. Auf der anderen Seite steht die Hierarchie der Agents. Die ist natürlich ein bisschen technologiegetrieben. Ja, aber es wird dazu führen, dass es Agents gibt, künstliche, die auch orchestrieren. Das ist jetzt der Riesensprung von der Gen-AI in die Agentic-AI. Also es wird nicht mehr nur Wissen kreiert, punktuell weitergegeben, sondern wirklich künstliche Agents erledigen Tasks. Ein Kollege von mir hat es sehr schön genannt mit, das Gehirn bekommt jetzt Arme und Beine. Finde ich eine sehr schöne Metapher in dem Zusammenhang. Und wie diese Agents zusammenspielen. Im ersten Schritt ist es natürlich so, dass Aufgaben erledigt werden und dann bekommt der Mensch Auswahlmöglichkeiten und muss diese nochmal bestätigen. Es ist aber relativ klar absehbar, wenn es hier genug Lernen gegeben hat. Ja, die künstliche Intelligenz lernt mit anhand dieser Transaktionshistorie, dass das natürlich ohne menschliches Zutun gemacht wird. Diese ganzen Fragen, wer korrigiert dann Fehler, wenn welche passieren? Ja, was macht es beispielsweise mit der Fehlerkultur? Ja, schieben wir dann alle Fehler sozusagen auf die Agents? Was ja durchaus menschlich wäre oder
vielleicht ganz kurz nur, weil Agents vielleicht auch noch nicht jeder kennt. Also das ist jetzt auch gerade erst, glaube ich, letzte Woche bei ChatGPT verfügbar geworden, dass wirklich eine Anwendung ganze Aufgaben erledigt. Also man gibt dann ein, weiß ich nicht, buch mir bitte ein Restaurant morgen um 20 Uhr, das best bewertet ist und dann kann man sogar zuschauen, wie diese Anwendung surft im Internet, klickt, Cookies akzeptiert und so weiter. Und ich glaube, was du erwähnt hast, jetzt im Arbeitskontext wird das wahrscheinlich nochmal ganz anders angewendet werden. Also wo dann wirklich Anwendungen auch zum Beispiel ganze Marketingstrategien oder Publikationsstrategien ausarbeiten. Vielleicht hast du da Beispiele jetzt in deinem Kontext auch, wo du denkst, dass Agentic helfen wird oder diese Art der Technologie.
Also ich denke, unmittelbarer Use Case ist auf jeden Fall Dokumentenverarbeitung, Informationen finden, aufbereiten. Als konkretes Beispiel, jetzt in einem Großkonzern bewegt man sich natürlich in einer Fülle von Regularien, im Kontext auch mit Gesetzestexten, mit Betriebsvereinbarungen, mit sehr individuellen Regelwerken. Ja, und diese alle zu finden, zu screenen, ja, um letztendlich die richtige Information zu finden, ist etwas, was viele im Arbeitsalltag natürlich bewegt. Und hier zeigen die Agents schon eine wahnsinnige Zeitersparnis und Effizienz. Wie es natürlich um die Qualität bestellt ist, um die Richtigkeit, da gibt es aktuell noch zwei Denkweisen. Und zwar, die eine ist nach wie vor, es braucht Standardisierung. Ja, das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad nach wie vor richtig. Ja, also KIs können besser und schneller arbeiten und eingesetzt werden, wenn Prozesse standardisiert sind. Allerdings gibt es jetzt auch eine andere Denkrichtung, die mir persönlich sehr gefällt und sehr eine gewisse Erleichterung bringt in dem Thema. Und das ist jene, die sagt, vergesst mal Standardisierung. Ja, wir sind jetzt nicht mehr in Automatisierungsprozessen der 90er Jahre, sondern wir können uns trauen, diese Agents auf nicht standardisierte, undokumentierte Informationen loszulassen. Ähnlich wie man das beim neuen Mitarbeiter tun würde. Ja, teilweise sagt man, diese Prozesse, na, da musst du dich durchfinden, durchfragen. Und Ähnliches kann man von KIs erwarten. Diese beiden Denkrichtungen existieren. Ja, da sind sich auch die Expertinnen und Experten nicht ganz einig, was es braucht. Aber der Gedanke ist auf jeden Fall sehr spannend. Ja, diese ewiges Dokumentieren wegzulassen und einfach mal loszulegen.
Ja, ich meine, das würde ja voraussetzen, dass ein Agent dann quasi in diesem Data Lake unsortierten, ungefilterten Informationen sich zurechtfindet, im Zweifel Lücken ergänzt, weil viel implizites Wissen ist einfach nicht in Daten abgebildet. Und ich würde ganz gerne da nochmal auf das Thema zurückkommen. Der größte Unterschied ist im Prinzip bei den Agents ja, dass sie, wie du gesagt hast, auch Entscheidungen treffen können oder Arbeiten ausführen können, also bis zur Buchung des Restaurants, wo man dann vielleicht gar nicht mehr eingreift. Und da ist natürlich schon auch die Frage, die Verantwortung, die bleibt dann doch letztendlich bei euch? Oder wie siehst du das denn? Weil das ist natürlich ein heikles Thema. Du hast gesagt, ihr seid mitten in diesen heiklen Themen auch drinnen. Wie siehst du dieses Thema oder wie baust du da jetzt schon vor? Denkst du da über Governance nach in einer neuen Art und Weise?
Ja, also Siemens generell denkt hier stark über Governance nach, wird natürlich auch entsprechende Frameworks geben dazu. Ich denke schon, dass die nächsten Jahre, also dass man als Geschäftsführerin nach wie vor die letzte Verantwortung trägt, ja, das wird wohl so bleiben. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier die Gesetzgebung so schnell reagiert, ne, auf Neues. Und fairerweise, na, sie könnte im Moment gar nicht darauf reagieren, weil es nur viel zu wenige Fallbeispiele gibt. Ich glaube allerdings auch, dass das mit ein Grund ist für diese KI-Skepsis, die doch so weit verbreitet ist, ne? Dass sich Leute denken, nebst natürlich Angst vor dem eigenen Jobverlust und dergleichen, was schon länger bekannt ist, genau dieses Thema. Ne? Was ist, wenn die KI einen Fehler macht? Muss ich dann meinen Kopf hinhalten? Ja, das sind natürlich alles so Themen, die vielleicht unbewusst zu einer gewissen Ablehnungshaltung führen. Und ich erlebe schon auch in vielen Diskussionen sehr stark, wir wollen uns als Menschen gern intelligenter und über der KI stehend erleben, auch wenn die Daten dagegen sprechen. Ja, das Beispiel eben der selbstfahrenden Autos fällt mir da immer wieder ein, wo klarerweise belegt ist, ja, dass weniger Unfälle passieren. Und man erlebt direkt eine diebische Freude bei manchen Menschen, wenn es wieder Berichte über solche Unfälle gibt, weil man sich dann denkt, ha, wusste ich es doch immer, ja, wir Menschen sind halt doch die besseren Autofahrer. Ja, auch wenn es wirklich Beweise und Statistiken gibt, die eine andere Sprache sprechen. Also dieses Zusammenspiel nach wie vor zwischen Mensch und KI wird, glaube ich, spannend bleiben.
Naja, und womit vergleicht man die KI? Also ist die KI das Instrument oder die Anwendung, die alles perfekt können muss? Erwarte ich das umgekehrt von einem Mitarbeiter, von einer Mitarbeiterin eigentlich genauso? Also so wie du jetzt gerade das schilderst und erzählst, höre ich ja da fast schon raus, dass diese KI-Agenten oder KI-Anwendungen sowas wie zusätzliche MitarbeiterInnen sind. Und insofern ist die Frage, womit vergleicht man es eigentlich auch? Mitarbeiterinnen machen auch Fehler.
Richtig, genau. Und ich denke, niemand würde, wenn eine neue Mitarbeiterin kommt und einen Fehler macht, gleich sagen, ha, wusste ich es doch schon immer. Ja. Also es ist interessant, wie man dem begegnet. Es ist aber eben, wie du sagst, dieser Anspruch, ja, oder diese Vorstellung, dass künstliche Intelligenz fehlerfrei ist, ja, und perfekt, davon müssen wir uns wahrscheinlich auch lösen. Ja. Und jetzt gibt es ja schon diese sehr spannenden Beispiele, wo künstliche Intelligenzen auch sehr negatives menschliches Verhalten imitieren, bis hin zu Erpressung, ja, wenn es zum eigenen Vorteil dienen kann. Und hier ist schon, na, das geht wirklich in diese ethisch-moralischen Fragen rein, wer definiert Moral für KI, ja, und so weiter. Also da wird uns auch auf Unternehmensseite noch sehr, sehr viel beschäftigen.
Ich würde gerne auf ein Thema nochmal kurz zurückspringen, weil ausgegangen sind wir ja davon, was KI mit Organisationen oder mit dem Organisieren von Organisationen machen wird. Und du hast zwischendurch ja auch beschrieben, beim Stichwort Standards, dass eine KI ja auch im Prinzip end-to-end denkt. Also die kann ja im Prinzip das ganze Unternehmen durchdenken.
Ja.
Hast du da so eine Prognose oder auch eine Idee, wie werden Unternehmen Teams umstrukturieren müssen? Denn wenn die KI quasi keine Teamgrenzen braucht,
ja,
braucht es dann noch Teams?
Spannende Frage. Ich glaube, da muss man wahrscheinlich das Fachliche von der sozialen Komponente ein bisschen trennen. Und mich erinnert es schon sehr stark an die Diskussion, die ja nicht mehr ganz neu ist, ne, zwischen agileren Organisationsmodellen und sehr traditionellen. Ne. Fakt ist, ein Großteil der Unternehmen ist heute noch nach einem sehr tayloristischen Modell organisiert, ne, mit Arbeitsteilung, Hierarchie, dem Wunsch und der Illusion nach Klarheit. Ich glaube schon, dass es hilft, wenn man hier schon mal die alten Strukturen aufbricht, was man ja schon jetzt eigentlich seit Jahrzehnten auch versucht und in der Praxis noch einigen Handlungsbedarf hat. Aber eine Demokratisierung auch von den Teams ist an der Stelle wichtig. Auch hier wieder das sehr ausgeprägte Senioritätsprinzip, das man in Österreich sieht, wird sich hier aufweichen müssen. Aber wie du auch ansprichst, fachlich, es wird übergreifend sein müssen. Wir werden uns weniger funktional aufstellen und wesentlich mehr nach Kunden. Ja, wie gesagt, der Gedanke an sich ist nicht neu. Das würde auch ohne KI sehr oft Sinn machen. Aber vieles ist auch noch ein bisschen unklar. Ja, würde man dann zum Beispiel stark transaktionale, operative Elemente im Kern der Organisation völlig durch KI erledigen lassen? Bis zu welchem Punkt würde das funktionieren? Wer würde dann eine KI führen? All das sind sicher Fragen, die es in der nächsten Zeit zu beantworten gilt.
Das klingt fast so, als würde sich auch dein Job ändern.
Ich denke schon, ja. Also ich denke schon, dass eine Geschäftsführung in 5 bis 10 Jahren unter Umständen ganz anders aussehen wird. Wie gesagt, rechtliche Verantwortung wird es in irgendeiner Form geben müssen. Ist noch schwer vorstellbar, dass die komplett von einer künstlichen Intelligenz gehalten wird. Aber ich würde es nicht ausschließen.
Und was wird sich am meisten ändern, glaubst du?
Naja, die ganz großen Fragen von Leadership werden sich ändern, ja, weil wahrscheinlich und Führungskräfte je nach Verantwortungsgebiet in unterschiedlichem Ausmaß humane und künstliche Intelligenzen führen werden. Und das führt vermutlich zu sehr unterschiedlichen Fragestellungen. Ja. Das Schöne, was ich sehe oder schon glaube, es wird immer die menschlichen Grundbedürfnisse geben, ja, nach Zusammenhalt, nach Anerkennung und so weiter. Und für mich fühlt sich schon auch ein bisschen nach Erleichterung an. Es wird sehr, sehr vieles wegfallen, ja, und es werden komplexe Aufgaben dazukommen. Es wird durchaus anstrengend, ja, wahrscheinlich, dem gerecht zu werden.
Da hat mir letztens jemand gesagt, eben es werden Routineaufgaben wegfallen, also die Sachen, die eh niemand will. Und dann habe ich gehört, ach Gott, aber wann habe ich dann einmal die Möglichkeit, eine einfache Aufgabe zu machen zwischendrin, zwischen den komplexen Aufgaben, die ich habe. Also allein der Gedanke ist schon anstrengend.
Richtig, ja. Also das kann ich absolut nachvollziehen. Ich glaube, das ist ein Element. Das andere ist aber schon auch, man kann sich natürlich leicht verstecken. Ja, und auch das wieder kommt ja sehr stark aus dem Taylorismus. Ne? Ich habe so mein kleines Aufgabengebiet, ich kann da abarbeiten, so ein bisschen Quantität vor Qualität. Davon wird man sich natürlich jetzt schrittweise verabschieden. Wiederum auf der positiven Seite, worauf ich mich sehr freue, ist, dieser vielleicht weniger durchgetaktete Alltag. Vielleicht bleibt wirklich mehr Zeit für Open-End-Kundengespräche, für spannenden Austausch. Und wir sind weniger in diesem Korsett von 30 und 60 Minuten Slots, das ja doch noch sehr dominierend ist im Arbeitsalltag. Also da sehe ich durchaus Dinge, auf die man sich freuen kann.
Eine Frage habe ich jetzt noch an dich als Geschäftsführerin. Welche Rolle spielen denn deiner Erfahrung nach so Kosten- und Preisdynamiken bei dem ganzen Thema KI?
Also nebst der Erwartungshaltung, ja, dass natürlich Serviceleistungen kontinuierlich billiger werden müssen, ja, durch den Einsatz von KI, möchte ich da vielleicht auch ein geschichtliches Beispiel bemühen. Und das war sozusagen die Ablöse der Porträtmalerei durch die Fotografie. Da ist ja was besonders Spannendes passiert. Porträtmalerei war ja ein eigentlich schlecht bezahlter Standardjob. Das war nichts Besonderes. Also dann durch die neue Technologie abgelöst wurde, war das ja eine tolle Sache. Also Fotografie war ja etwas kaum Leistbares, absolutes Luxusgut, und jeder, der konnte, ist auf das aufgesprungen. Ähnlich kann es bei KI natürlich sein, dass man aktuell empfindet, das ist etwas, was man unbedingt haben möchte, das ist aber noch nicht wahnsinnig breit zugänglich, da braucht es irgendwo Wissen, Technologieverständnis etc. Und dann kommt irgendwann dieser Turning Point. Ja, also irgendwann wurde ja die Fotografie zum Stand. Und die Porträtmalerei war totgesagt. Ja, über gewisse Zeiträume war sie das vielleicht auch. Bald hat man aber erlebt, es gibt durchaus ein menschliches Bedürfnis, ja, nach Malerei, und sie wurde plötzlich dann zur Kunst. Ja, es wurde natürlich also vom Standard zur Kunst, zu etwas, was Leute bewusst haben wollten, was irgendwo inspiriert, was Sinn stiften kann. Und ähnlich kann das mit der künstlichen Intelligenz sein. Ja, sie wird dann zum Standard und die Kunst wird das wirklich zutiefst Menschliche. Ja, aber das wird es nach wie vor brauchen, das wird man sich nach wie vor wünschen. Aber es wird natürlich eine massive Verschiebung geben, was die Anwendungsgebiete betrifft. Und zwischen Standard und Ausnahme wird es eben einen Shift geben.
Mhm. Und das hat Einfluss auf die Kosten- und Preisdynamiken natürlich. Also wenn ich mir jetzt euer Geschäftsmodell vorstelle, dann wird das anders gewichtet werden zukünftig.
Richtig. Und aktuell ist es ja schon so, dass gute KI-Anwendungen nach wie vor teuer sind. Ja, wir stehen ja an diesem Punkt, wo man oft sagt, na, es skaliert halt noch nicht richtig. Ja, für manche Themenfelder ja. Bin ja wieder beim Thema, ne? Für einen kleineren Betrieb, der wesentlich weniger standardisierte Transaktionen hat, ja, da rechnet sich das aktuell noch nicht. Aber der Moment wird sehr rasch kommen, wo sich das umdreht.
Wir haben ja an mehreren Stellen über das Zusammenspiel von Mensch und KI jetzt gesprochen. Wenn du an die Zukunft denkst, was wäre denn für dich eigentlich ein echter Fortschritt im Zusammenspiel von Mensch und KI?
Also ein wirklicher Fortschritt wäre aus meiner Sicht, wenn mehr Ruhe reinkäme in die Technologie. Ich empfinde das schon im Alltag noch so, sie verlangt sehr viel von uns ab. Ja, Technologie ist oft noch laut, die bimmelt, die braucht was von uns, ständig muss irgendwas herumgeklickt werden. Die drängt sich ein bisschen in den Vordergrund. Ja. Und ich glaube, am Ende des Tages wäre es schön, wenn sie sozusagen in den Hintergrund rückt. Ja, Dinge werden erledigt, werden für uns gemacht und fordern nicht mehr ständig unsere Aufmerksamkeit, sondern erlauben uns eben, dass wir uns wirklich anderen Dingen widmen. Das wäre ja, die Calm Technology, ist ein Begriff, den gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, gefällt mir sehr gut und ich hoffe, dass wir das in den nächsten Jahren auch erleben.
Das heißt, die Agents übernehmen in aller Ruhe, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben Zeit, sich der Kunst ihrer Tätigkeiten zu widmen. Das wäre so ein bisschen das Bild, das bei mir auftaucht.
Absolut, das ist natürlich ein Idealszenario, aber es ist doch eine schöne Vorstellung.
Ja, und das Ganze natürlich noch regulatorisch, ethisch gut sozusagen in Rahmen gesetzt. Ist ja schön, dass da so ein auch positives, zukunftsorientiertes Bild entstehen kann. Was würdest du denn einer Führungskraft raten, die erst jetzt beginnt, sich mit KI auseinanderzusetzen, die vielleicht jetzt den Podcast gehört hat und sagt, ah ja, okay, da waren ein paar Gedanken dabei. Gibt's so einen kleinen ersten Schritt, den man schon morgen machen kann? Ein Schritt, der vielleicht auch dir geholfen hat?
Ich glaube, thematisieren, ja, reden mit dem Team, mit den Kolleginnen und Kollegen ist ganz wichtig. Offen reingehen, auch wirklich alle Ängste, Unsicherheiten, das Unwissen offen ansprechen. Ja, ich glaube, ganz, ganz viele scheuen sich vor der Diskussion und der Auseinandersetzung, um sich da sozusagen keine Blöße zu geben, nehme ich in dem Thema ganz, ganz stark wahr. Neugierig drauf zugehen, ausprobieren. Sind wir wieder beim Thema, kleine Dinge ausprobieren, schauen, wie es damit geht und darüber reden. Ja, übers Positive wie auch übers Negative. Ich würde auf jeden Fall davon abraten, das Thema auszuklammern. Hier vielleicht auch der Gedanke, ähnlich wie man das bei der DEI-Thematik immer wieder erlebt. Ja, da haben wir eher einen Officer dafür, der oder die macht das ja ganz gut. Ne? Und damit für mich check, kann ich mich anderen Dingen zuwenden. Es wird bei diesem Thema nicht funktionieren. Ne? Es geht ja um die laufende Auseinandersetzung, um die Integration in die Arbeitsabläufe. Und von daher würde ich jeder Führungskraft unbedingt raten, auszuprobieren, neugierig zu sein, zu stolpern, ne? Auch die Fragezeichen, die auftreten, immer wieder zu adressieren, aber jedenfalls zu lernen.
Abschlussfrage. Jetzt haben wir uns ja eine gute halbe Stunde wirklich darüber unterhalten, was KI alles so machen wird in deiner Organisation. Sehr viel noch wirklich in die Zukunft gedacht, weil eingangs hast du ja auch gesagt, so im Moment ist sie eine gute Unterstützerin, ein guter Unterstützer. Aber was könnte und wird alles sein? Wenn du das jetzt zusammenfassen müsstest in so drei wesentliche Punkte, was denkst du, wird auf Organisationen in den nächsten paar Jahren zukommen?
Also Punkt 1, die gemeinsame Führung, Aussteuerung, ne? Wir haben Governance, wir haben Organisationsdesign besprochen von menschlicher und künstlicher Intelligenz, also von humanen und künstlichen Agents. Punkt 2, das Thema Regulation, also Gesetze, Governance auch, das Zusammenspiel mit Vorgaben, mit Datenschutz, ohne wiederum sich dahinter zu verstecken. Also hier den richtigen Weg zu finden, eine der größten Herausforderungen, die ich sehe. Und drittens natürlich der Change-Prozess in der Organisation und mit Kundinnen und Kunden. Es ist eigentlich auf beiden Seiten zu begleiten, den richtigen Mittelweg zu finden, ja, zwischen Vision und zukunftsgerichteter, positiver Neugier und aber wirklich die Anschlussfähigkeit sicherzustellen. Es ist gerade in diesen visionären Themen oft schwierig, da wirklich zu schauen, dass man nicht mit Ideen davon galoppiert und andere irgendwo im Regen stehen lässt. Also dieser Balanceakt in all diesen drei Bereichen wird uns beschäftigen.
Vielen herzlichen Dank, Doris. Danke für das bereichernde Gespräch, deine Gedanken dazu, deine Offenheit. Und ja, ich denke, wir werden im Gespräch dazu bleiben.
Vielen Dank.
Die ZukunftsmacherInnen. Organisation und Führung neu denken.
Das war unser OSBI-Podcast, die Zukunftsmacherinnen. Alle OSBI-Podcast-Beiträge finden Sie unter osbi-i.com und auf allen bekannten Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören.